die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Gianelli.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Ja, jetzt haben wir gerade nicht mehr so viel von uns gehört, weil wir sind ein bisschen in eine längere Sommerpause reingegangen.
Es hat richtig gut getan.
Also gut, du hast Sommerpause gehabt und bist ein bisschen pläuscheln. Ich habe ja die ganze Zeit müssen arbeiten. Auf jeden Fall hat da in der Schweiz, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, obwohl du Ferien hast, ist ja schon September inzwischen und es ist immer noch sehr heiß. Das würde eigentlich jetzt schon danach schreien, dass wir uns noch etwas geben, das so noch in den Sommer ausklingen lässt.
Ah, heute würde ich sagen, wir tun uns einen deutschen Weisswein zu Gemüt führen. Nämlich aus Rheinhessen. Und bevor wir vielleicht überhaupt auf den Wein und den Produzenten eingehen, Rheinhessen, die einen oder anderen mögen sich vielleicht erinnern, wir haben schon mal einen Naturwein gehabt, den wir dort probiert haben. Und heute ist es kein Naturwein, ich kann es versprechen.
Einfach um deine Nerven schonen, ja.
Ja, und zum anderen auch... Einfach um auch die klassischen Sachen mal können, zu probieren, wo, ich sage jetzt mal, an einem Weinbaugebiet mit einer schwierigen Geschichte doch neue Fahrt verliehen hat durch den Produzent. Aber vielleicht zuerst meinst du, ja, wo ist Rheinhessen, wenn wir das auf der Karte anschauen? Wir haben im Süden Worms und dann kann man eigentlich wirklich am Rhein entlang der Aufgabe bis Mainz. Dann geht der Rhein Richtung Westen weg und tut so der Ecke in der deutschen Landschaft natürlich begrenzen. Und dort innen findet sich nachher Rheinhessen. Ein Weinbaugebiet, wo im Süden an Pfalz-Grenze tut. Und man kann eigentlich sagen, Rheinhessen und Pfalz lange Zeit in einem Zweikampf.
Ich weiss gar nicht, ob es ein Zweikampf war. Die Pfalz war eigentlich so die Weinregion über Jahrzehnte. Und dann, ja, das Gefährliche ist ja immer, wenn man so führend ist, dass man nachher nicht merkt, was abgeht. Weil der Nachbar oben dran hat ja dann doch ein bisschen angefangen, sich zu reformieren. Da sind dann ein paar junge Winzerinnen gekommen, die so ein bisschen die Region auch neu erfunden haben, muss man sagen.
Ja, man muss ja sagen, weil dort eben in Rheinhessen sehr lange Zeit halt Liebfrauenmilch, das, sagen Sie, Exportgut Nummer 1 war, also das süße weisse Zeug, wo gefällig jedem den Gaumen abrutscht, aber nicht wirklich Glücksgefühl auslöst. Und das hat dann wirklich so eine junge Horde auf den Plan gerufen, wo sich berufen gefühlt hat, ja, die Reformation, die du jetzt da gerade ansprichst, voranzutreiben und überhaupt in den Weg zu leiten. Und zwei Personen, die dort als treibende Kraft angeschaut werden, sind der Philipp Wittmann und der Mann, um den es heute geht, der Klaus-Peter Keller.
Und seine Frau Julia Keller. Die beiden haben ein Weingut und die haben ein Weingut, das sogar Schweizer Wurzeln hat. Gegründet worden ist es von einem Schweizer, der Johann Leonard Keller. Der ist irgendwann einmal im 18. Jahrhundert vor der Wirre der Französischen Revolution, das hat er bis in die Schweiz ausgestrahlt, geflohen, eben nach Rheinhessen. Und dort hat er offenbar ein gutes Näschen gehabt, weil er hat dort der kirchlichen Obrigkeit einen sehr schönen Hang abgekauft.
4 Hektar Hubacker. Wo heute eigentlich als eine von diesen absoluten Top-Lagen gilt und wo wirklich grosse Gewächse entstehen, die weltweit Begehrlichkeit hervorrufen.
Also Hubacker ist der Name von dem Gebiet, das er gekauft hat. Man kann auch die Begrifflichkeit von dem Wort noch ein bisschen zurückverfolgen. Offenbar kommt es vom Begriff Hufe und das ist 1490 umeinander als Name für ein Landstück von bestimmter Größe benutzt worden. Also der Stufe hat der Kirche den Hang abgekauft und hat somit gerade mal mit sehr guten Voraussetzungen angefangen.
Wenn wir heute schauen, wie es seinen Nachkommen, was hast du gesagt, 8. oder 9. Generation?
Die 8. Generation ist jetzt im Ruder dort, ja.
Ja, eben doch die 8. Generation, die jetzt dran ist. Und wenn man sieht, wie rar die Weine sind und auch welche Preise die grossen Gewächse erzielen, würde ich sagen, ja, man hat gute Entscheidungen getroffen. Ob man dann schon so gut hat können leben davon wie heute, ist eine andere Frage, aber das läuft.
Keller Dalsheim, das ist einfach ein feststehender Begriff, da weiss in der Weinwelt eigentlich sofort jeder, um was es geht. Das ist nämlich eines der besten Weingüter in Deutschland, auch eines, der die teuersten deutschen Weine herstellt, das muss man auch sagen. Und der Klaus-Peter und die Julia, die haben da das auch von ihren Eltern übernommen, also von Klaus-Peter seinen Eltern, die haben das Weingut schon ein bisschen in die Spitze geführt. Und der Klaus-Peter hat das aber auch noch erweitert, hat noch neue Lager dazugekauft, hat auch die wieder an die Spitze aufgebracht. Und ja, man muss schon sehen, mit wem das wir es jetzt da zu tun haben, weil ihre Spitzenwein, der G-Max beispielsweise, der wird, das ist ein Riesling, der wird so um die 2000 Franken im Markt gehandelt. Also absurd, eine absurde Größe eigentlich.
Ja, also völlig absurd, würde ich nie zahlen für eine Flasche Wein. Es gibt Leute, die machen das. Aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich, und das hast du angetönt, oder? Der Vater von Klaus-Peter hat schon sehr gute Arbeit geleistet, aber der Klaus-Peter selber hat durch seine Ausbildung, durch die Reise, die er in diesem Zusammenhang auch gemacht hat, wie soll ich sagen, die neuen Erfahrungen aus dem Ausland mitgenommen. Vor allem beeinflusst sieht er sich ja auch aus seinen Reisen in Burgund und den Praktiken, die er dort gemacht hat. Und das verknüpfen mit der Tradition und dem Wissen von zuhause, um die Lagen, die man hat, das zusammenzubringen und dann noch weiterzuentwickeln. Er hat einfach wie so das Gespür und das Händchen gehabt, dort daraus raus noch einmal eine Stufe mehr zu zünden.
Und das hat vermutlich auch noch ein bisschen mit seiner Innovationslust zu tun, weil er ja viel auch sich Gedanken macht, beispielsweise zum Thema Klimawandel. Was bedeutet das für ihn? Was bedeutet das für eine Traubensorte wie Riesling? Und darum hat er auch noch in Norwegen ein Stück Land gekauft und angefangen, dort Riesling zu kultivieren. Er hat auch erzählt in einem Interview, eigentlich sei es wirklich so knapp vor der Ernte gewesen und sei sehr gut gekommen. Nachher haben die Vögel ihm einfach alle die Trauben weggegessen. Nachher haben sie den Fischernetz darüber gespannt, zum Vögel abzuhalten. Aber ich finde das auch, also er sagt, das wird noch Jahre gehen, bis man da regelmäßig kann ernten in Norwegen, aber einfach noch spannend, dass er jetzt schon eigentlich Richtung Norden raufgeht und schaut, was sich dort machen
lässt. Ja, und ich meine, es ist wirklich spannend, weil wir haben es ja auch schon gesehen im Schaumwein, die Franzosen gehen auf England, der Keller geht auf Norwegen, in Schweden probiert man es auch schon, in Südschweden mit Rebhang. Das Thema Klimawandel, das würde uns sicher noch ein bisschen begleiten. Wenn es darum geht, was passiert in Zukunft mit dem Wein?
Ich freue mich dann, wenn wir da bei den Weinbratern die erste Flasche aus Grönland beispielsweise probieren
können. Ja, sind wir gespannt, was dann mit dem Gletscher noch so läuft.
Gut, auf jeden Fall also ein Winzer, der sehr hochklassige Weine macht und mit hochklassig leider auch hochpreisig. Sein Top-Line-Up ist ja, nicht zu vernünftigen Preisen erhältlich, aber... Und das finde ich dann umso schöner. Er macht auch Linien von Wein, die zahlbar sind.
Aber Nelly, etwas hast du vergessen. Du hast gesagt, hochtoppreisig. Ich würde sogar noch dranhängen, hochschwierig zu finden.
Das stimmt, weil also heute haben wir ja quasi zwei Flaschen von ihm zur Auswahl gehabt, um mit Erfolg zu besprechen. Ein Riesling und ein grüner Silvaner. Und der Riesling wäre gar nicht so teuer, 30 Stutz. Aber das Problem ist, und wir haben lange gesucht und recherchiert, man kann ihn einfach nie nicht kaufen. Man kommt ein bisschen, wie du auch, du bist ja durch Beziehungen ein bisschen zu dieser Flasche gekommen, aber man kommt ihn einfach nie nicht über im Handel. Und somit können wir ihn ja auch nicht gut da besprechen, weil wir können ja nicht den Leuten das Maul wässrig machen und nachher sind sie frustriert, weil das nicht erhältlich ist.
Aber ich finde, wir haben uns für eine Variante entschieden aus seinem Sortiment, die eine gewisse Verfügbarkeit hat, einen vernünftigen Preis. Und wir werden es dann nachher sehen, auch ordentlich was hergibt.
Und das nennt sich grüne Silvaner. Was kann man zu dieser Traubensorte sagen?
Zum Silvaner kann man eigentlich sagen, es ist eine Sorte, die sehr verbreitet ist in der Region, wie auch sonst in Deutschland. Es ist eine Rebsorte, die gerne kultiviert wird, auch als Essensbegleiter, vor allem zu Spargel zum Beispiel. Und ich sage jetzt mal so, wirklich klassisch als der Haustisch, wie gerne kredenzt wird.
Preislich sind wir da jetzt um die 16 Euro unterwegs. Und ja, doch eine interessante Bandbreite, wenn die Weine von 16 Euro bis in 2000 Euro kannst verkaufen ab dem gleichen Weingut. Ja, finde ich noch interessant. Ist ja auch nicht immer so, oder, dass Spitzenwinzer gleich auch noch eine Basisqualität zu vernünftigen Preisen rausgeben.
Jetzt kommt es natürlich immer darauf ab, was man als Basisqualität anschauen will. Als Basisqualität sehe ich bei ihm den Riesling, weil bei seinen grossen Gewächs da redet die ganze Welt über Riesling. Er macht auch noch Pinot Noir, eben, er macht auch noch Silvaner. Er bildet, ich sage jetzt mal, auch den grossen, ausdehnten Rebsortenmix von dieser Region ab. Aber ich finde, Silvaner wird oft auch unterschätzt und er hat halt eben durch die Herangehensweise, die wir vorhin auch angesprochen haben, wirklich einen Weg beschritten, den Silvaner auch anders zu interpretieren. Das ist aber auch schon etwas Bemerkenswertes und etwas, was man vielleicht eben auch mal ausprobieren sollte, um sich selber als Weintrinker eine neue Welt aufzutun.
Zudem, wenn wir auch wenn ein paar Interviews mit ihm angeschaut und das finde ich noch sehr schön, er kommt überhaupt nicht jetzt wie irgendein so ein arroganter Top-Winzer über, sondern eigentlich das Gegenteil. Er wirkt immer so recht demütig vor der Aufgabe und man merkt, dass er viel über das auch nachdenkt. Oder? Also das eine ist, sie haben Glück, sie haben seit Anfang gute Lage im Betrieb, aber sie sind einfach auch innovativ im Denken und wollen immer weiterkommen.
Irgendwo habe ich von ihm die Aussage aufgeschnappt, es geht nicht darum, weißt, in der Quantität, also in der Grösse zu wachsen, sondern in der Qualität. Weil heisst, der Zuwachs flächenmässig von seinem Gut in den letzten Jahren oder seitdem er auch am Ruder ist oder die Familie generell, ist eigentlich immer moderat gewesen. Und das Gut ist nicht irgendwie übergross geworden, sondern wenn man etwas dazu gekauft hat, dann ist es ein Hektar gewesen. Aber dann hat man die Hektare vom qualitativ Beste dazu genommen, um dieser Philosophie wirklich das Beste auf Flaschen zu bringen, auch können gerecht zu werden.
Dann finde ich, es wäre jetzt einmal an der Zeit, dass du mir die Flaschen zeigst. Du hortest die so bei dir. Ich glaube, du willst gar nicht wirklich teilen. Willst du vermutlich alles für dich haben?
He? Ja, ganz unrecht hast du nicht, weil ich finde es wirklich toll.
Ja, also. Etikette, ja, so schön unprätentiös, goldiges Rämli rundum mit Trauben und Reben, Familienwappen drauf, in Grossbuchstaben steht Keller, 2022 Grüner Silvaner Rheinhessen. Der Rest wird dann auf der Seite so ein bisschen aufgedruckt, also man sieht schon, man kommt da gerade auf den Punkt und da ist nicht viel Firlefanz drauf auf der Etikette. Und vielleicht ist auch der Wein so, dass er nicht viel Firlefanz drin hat. Nagi, du hast jetzt schon einen Schluck genommen, was spürst du?
Ja, der hat überhaupt keinen Firlefanz. Also in der Nase ist er so leicht krautig, hat Anklänge so von gelben Fruchttönen. Am Gaumen finde ich einfach wahnsinnig die Klarheit, die Brillanz, die der Wein hat. Wir haben ihn jetzt eigentlich auch so ein bisschen in zwei Stadien probiert. Einer ist ganz kalt. Dort kommt mehr so, ich sage jetzt mal, seine zitrusfruchtige Seite zur Geltung, die einem das Gefühl kann geben von wirklich klarer Mineralität. Und auf der anderen Seite, jetzt mit ein bisschen mehr Wärme, kommen auch die Fruchttöne noch ein bisschen mehr über. Man hat so ein bisschen das Gräbfrütige drin. Und ich finde, das ist für das Geld, für das, was es ist, für die Traubensorte, eine wahnsinnig tolle Interpretation, was da im Glas landet und genau so einen heißen Tag wunderbar unterstreicht oder eben einen tollen Teller Spargel oder Fisch kann begleiten.
Ich finde es immer wieder spannend, was mit einem Wein passiert, nachdem man ihn aufmacht. Oder? Also, am Anfang eben, ich habe es quasi als sehr säurebetont beschrieben und das hat mich wirklich so ein bisschen überrollt, die Säure jetzt so in meinem Gefühl, gerade nach dem Auftun und sehr kalt. Und jetzt, wo er ein bisschen wärmer ist, hat er etwas Weicheres bekommen, fast ein bisschen auch lieblicher. Ja, also das ist innerhalb von einer halben Stunde oder 20 Minuten doch ein sehr interessanter Wandel.
Also lieblich würde ich jetzt nicht sagen in diesem Moment.
Er hat etwas Zartes schon auch drin.
Zart ist nicht lieblich, finde ich jetzt.
Lieblich also, zart,
nein. Nein, lieblich ist für mich so das Süße. Süß ist lieblich. Aber der hier würde ich niemals von süß reden. Der ist trocken, der Wein.
Ich und
der
ist aber, auch so ja, ausgelegt. Aber ich würde süß und lieblich nicht gleichsetzen, mein Empfinden. Lieblich heisst für mich, wenn er so etwas auch Eleganz hat, etwas Feines auch noch. Ich meine, es ist schon ein markanter Wein, finde ich. Man spürt den sehr genau raus. Und ich finde eben, neben dem Markanten schwingt auch noch etwas Feines mit. Mit Süße hat das aber für mich nichts zu tun, weil ein süßer Wein ist das definitiv nicht.
Ja, aber ein lieblicher Wein ist per Definition süß. Das ist Weinsprache.
Gut, jetzt kommst du wieder mit dieser Weinsprache und du weißt ja, ich sage einfach, was mit mir macht. Ob ihr da in eurer Fachsprache das dann anders interpretiert, eure Probleme, nicht ja, meine Probleme.
Aber auch du musst manchmal korrekt sein. Aber schlussendlich, glaube ich, wir sind uns einig. Tolle Flasche Wein für 14 oder 15 Stutz, wo jetzt noch die heißen Tage wunderbar begleitet und wirklich eine absolute Empfehlung stürzt euch nicht nur immer auf die grossen Sorten, die man kennt aus der Region. Es gibt auch kleinere Sorten, die nicht unbedingt an erster Stelle im Kopf sind, die eine wahnsinnige Freude auslösen können. Und diese Flasche gehört garantiert dazu.
Genau, und leider kommen sie in der Schweiz nicht über. Das ist für mich wieder ein bisschen verwunderlich, oder? Das zeigt, man ist dann eben wieder so ein bisschen hochnässig. Es ist innen so nicht eine bekannte Sorte, wir stellen es nicht bei uns ins Regal. Aber die gute Nachricht ist, es gibt in Deutschland Händler, die in die Schweiz verschicken, und die findet ihr dann auch bei uns auf der Homepage oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, gut, Nagi, würde ich sagen, lassen wir den Sommer mal so ausklingen, oder?
Ja, ich freue mich jetzt nachher mit dir anzustossen.
Und wir steigen jetzt auch wieder auf unseren 2-Wochen-Rhythmus ein, weil jetzt eine Herbstpause und eine Winterpause und dann auch noch gerade eine Frühlingspause, das wäre dann doch ein bisschen lang, he?
Nein, das haben wir nicht vor, aber ich sage euch eins, die Sommerpause gut da. Wir sind zurück mit Follow Milan. Ich hoffe, ihr folgt uns auch wieder weiter auf dem weiteren Weg von den Vibrator, sei es auf Instagram, sei es auf unserer Webseite oder einfach in den Kommentarspalten, wenn ihr etwas hinterlassen oder uns mal auch auf etwas aufmerksam machen, was wir bis jetzt vielleicht noch nicht gemacht haben oder noch nicht gesehen haben. Wir freuen uns auf Inputs von eurer Seite. Und in dem Sinn, liebe Nelly.
Ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss zusammen und tschüss, Nagi.
Ciao, Nelly.